Schluss vorm Buch.
Liebe, Tod und absurde Bücher.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Ihr hört unsere weit über...
Unsere 83. Folge. Und ich möchte direkt mal mit einem Zitat durchstarten.
Okay, dann kann ich nichts gegen tun.
Ja. Jede Erleuchtung beginnt und endet mit dem Putzen des Bodens.
Das klingt jetzt nach einer falsch übersetzten buddhistischen Lebensweisheit.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine wirklich übersetzte buddhistische Lebensweisheit, weil in meinem Buch kommt auch ein buddhistischer Mönch vor. Und da ich vorher mal kurz den Boden geputzt hatte, dachte ich mir, irgendwie stimmt das. Also wenn man kann sich ja irgendwie auch nicht Ärger oder Stress oder was auch immer, nicht das Leben von der Seele putzen, ja, aber man fühlt sich danach einfach besser.
Ja, man hat körperlich was getan. Ich glaube, das ist der, ich bin ja überhaupt kein Freund von Gartenarbeit. Aber ich muss zugeben, dass wenn man mal 3 Stunden im Garten was gemacht hat, fühlt man sich besser.
Ja, aber ich glaube, Bodenputzen ist auch noch dieses, wenn es danach einfach, dieser Effekt, es sieht aufgeräumt aus und es macht auch was mit dir, weil du, glaube ich, das Gefühl hast, du bist auch aufgeräumter. Oder
wenn du den Boden putzt.
Ja, also findest du nicht, wenn so in so eine frisch geputzte Wohnung oder wenn du jetzt, ich mache das immer total gern, wenn irgendwie ein Job abgeschlossen ist oder irgendwas, dass man dann sagt so, und jetzt wird quasi einmal komplett durchgeputzt und man lässt das alles so fallen. Und ich glaube, das ist so dieser, in übertriebener Maße dieser erleuchtende Moment.
Ich stelle mir gerade vor, so du hast einen Job damals im Büro fertig, so alle wollen feiern und du gehst nach Hause und putzt.
Das Lustige ist so, ich glaube, ich bin dann schon auch feiern gegangen, aber ich habe spätestens am nächsten Tag geputzt.
Krass.
Immer.
Ich hasse Putzen. Aber ich verstehe den Effekt.
Also ja, der Effekt ist Wahnsinn. Ja, aber gut, warum? Wir wollten eigentlich überhaupt nicht über das Putzen sprechen. Eigentlich haben wir hier ganz, ganz andere Themen, aber.
Sollen wir erst die Bücher nennen?
Ja, vielleicht.
Dass man schon mal so.
Ja, ja.
Kein wirklich größeres Verständnis hat, worum es hier eigentlich geht, aber. Wir fangen mit deinem an.
Ich glaube, wir haben irgendwie eine Wahnsinnskombination dieses Mal dabei. Ich habe dabei Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann.
Und ich habe dabei etwas Älteres, sein Buch, mit dem ich schon sehr lange, bei dem ich schon sehr lange überlege, wo ich es unterbringen kann, weil ich es einfach großartig finde. Es ist ein ganz tolles Buch von Arto Paasilinna. Wenn der sich so ausspricht, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Finnischen werden die Doppel-As und Doppel-Vokale immer einzeln gesprochen. Also nicht Paasilinna, sondern Paasilinna. Aber kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Und das Buch heißt Der wunderbare Massenselbstmord.
Ja, der Titel war ja Liebe und Tod und die seltsamen Bücher. Nee, wundersamen, nee, absurden.
Absurde Bücher, das stimmt auf jeden Fall bei mir.
Also ich würde auch sagen, meins ist alle Menschen, die darin mitspielen, alle Protagonistinnen sind seltsam, extrem seltsam. Und das macht irgendwie, glaube ich, aber auch den absoluten Charme von diesem Buch aus, weil ich sag mal, die Grundstory ist die, dass Selma, das ist eine bisschen ältere Protagonistin, also es ist die Oma von Luise und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Dorf im Westerwald, jeder kennt jeden und diese Familie, die aus der Selma besteht, ihrem Sohn, der immer auf Reisen ist, der ist eigentlich gar nicht da, der ist Arzt. Die Schwiegertochter, die eine Affäre mit dem Eisverkäufer hat, die ist aber eigentlich auch nie da. Die Enkelin, die mehr oder weniger, sagen wir mal, im Film wohnt sie bei ihrer Oma, im Buch hat sie eine eigene Wohnung. Die Luise wächst mehr oder weniger bei der Oma auf. Die Oma hat nicht wirklich eine Affäre mit einem Optiker, der auch immer nur der Optiker genannt wird. Es gibt noch ein paar weitere Nebenfiguren. Und das Spannende daran ist, dass die Selma den Tod voraussehen kann. Immer wenn Selma von einem Okapi träumt, stirbt in dem Dorf jemand.
Und ihr googelt jetzt bitte selber, was ein Okapi ist.
Also ich fand es total lustig, da dachte ich mir so, ja, ich glaube, so ein bisschen Aberglauben kann schon dazu führen, dass die Leute absurde Dinge tun. Und wir haben ja lustigerweise auch den Film dazu gesehen. Und ich finde, da kam es ja ganz großartig rüber, dieser Effekt, wenn du quasi gesagt bekommst, du hast jetzt noch 24 Stunden, was würdest du dann machen?
Ich hätte noch 24 Stunden hätte. Mich mit Getränken versorgen. Und so lange trinken, bis die 24 Stunden rum sind und irgendwas, weiß ich nicht, an einem schönen Ort so lange trinken, bis es vorbei ist.
Also hättest du nicht noch das Bedürfnis, irgendwie vielleicht einen Brief zu schreiben oder mit jemandem zu telefonieren?
Also wenn ich genau wüsste, dass ich noch 24 Stunden habe, würde ich, glaube ich, mir einen schönen Ort suchen, mein Handy mitnehmen, zwei Kisten Bier und dann noch ein oder zwei Leute anrufen, aber dann, dass ich das nicht mehr mitkriege. Das Ende. Also, dass man so, das müsste ja einen Grund haben, warum ich nach 24 Stunden genau tot bin.
Ja, das wissen die Leute ja nicht. Das finde ich ja irgendwie das
Ach so, also ich weiß das gar nicht.
Nein, es stirbt ja auch nur einer in dem Dorf. Also diese 24 Stunden sind ja relativ willkürlich. Die Leute fangen dann halt einfach an.
Ach so, die wissen, dass in den 24 Stunden einer stirbt, aber die wissen nicht, wer.
Ja.
Ah, das ist was ganz anderes. Also es geht nicht darum, dass ich genau weiß, dass ich sterbe, sondern einer.
Also ein bisschen russisch Roulette-mäßig. Also du weißt es nicht, aber es könnte dich natürlich treffen, zum Beispiel, du könntest vom Blitz getroffen werden.
Was uns ja fast letztens passiert ist.
Ja, das fand ich ultra krass. Ja. Also ich habe ja eigentlich immer gedacht, wenn der Blitz einschlägt, dann brennt zumindest der Baum.
Muss aber anscheinend nicht immer. Wenn der Baum feucht genug ist, dann zwischelt der Blitz. Das ist, glaube ich, auch so ein Fachbegriff aus der Thermik, aus der Thermodynamik, aus der Wetterthermodynamik. Zwischelt dann so an der Rinde vorbei.
Ja, also wenn ihr uns jetzt für total doof haltet, also es hat eigentlich nur geregnet, als wir den Hundespaziergang gestartet haben.
Aber nicht mehr, als es geblitzt hat. Als der Blitz eingeschlagen ist, hat es nicht mehr geregnet.
Nee, ganz strange. Und wir haben auch, es war uns nicht bewusst, dass wir jetzt beim Gewitter im Wald sind.
Nee,
das ist einfach rangezogen.
Flupsel war es da, auch das ist ein Kachelmann-Begriff, Flupsel. Es hat sich rangeflupselt.
Ja, und wir haben uns glücklicherweise für einen anderen Weg entschieden, als den wir sonst laufen, sind aber wirklich parallel, zwei Wege laufen parallel und quasi in 100 Meter Entfernung ist der Blitz eingeschlagen. Und wir haben es nachher auch, also es war wahnsinnig laut, ich bin echt total erschrocken.
Und es hat sehr lange gedonnert, also wirklich bestimmt 2-3 Sekunden, wenn nicht sogar noch länger. Es war wirklich ein ganz, ganz langes Donnern.
Und auf dem Rückweg haben wir dann gesehen, dass es die ganzen Äste weggesprengt hatte an einem Baum und so echt Harry Potter-mäßig ist einmal entlang die Rinde abgeschält.
Gezwieselt, wie man so sagt. Und hat da überall, wo er natürlich
Äste. Das glaubt uns noch nicht mal einer, dass wir beinahe vom Blitz getroffen werden.
Ja, wir können die Fotos ja online stellen.
Ja, das machen wir.
Wir haben es fotografiert. Ja. Und überall, wo der Blitz lang gezwieselt ist, da hat es die Äste rausgesprengt und zwar bis zu 50, 60 Meter. Also wenn wir da um die Ecke gewesen wären, wären wir gefällt
flat,
worden.
Ja. Flat der Pfähler. Ja. Ja, krass.
Ja, das war krass. Wollten wir aber gar nicht erzählen.
Nee.
Aber du hast nur gesagt, also einer wird vielleicht vom Blitz getroffen?
Nee, das stimmt auch nicht. Also die haben dann auch,
Also man weiß es nicht, woran man stirbt und man weiß auch nicht, wann man stirbt, aber einer stirbt in 24 Stunden aus dem Dorf, wenn sie von einem Okapi geträumt hat.
Genau. Und das löst dann immer so ein bisschen latent die Panik aus, wenn Selma von einem Okapi geträumt hat. Und es läuft auch, wie es immer läuft. Sie träumt von dem Okapi und sagt dann der Enkelin, aber erzählt es niemand. Die Enkelin erzählt es natürlich erstmal ihrem besten Freund, dem Martin. Und die können es auch nicht für sich behalten. Und so macht es relativ schnell die Runde im Dorf. Und alle verfallen in Panik, fangen halt an, ihre nicht gelösten Probleme, nicht gesagten Dinge, versuchen halt einfach noch Dinge zu regeln. Viele schreiben einfach Briefe oder machen die absurdesten Dinge. Also zum Beispiel.
Glaubst du denn an solche an so Traumvoraussagen? Weil man sagt ja, wenn du träumst, dass dir ein Zahn ausfällt, dann stirbt jemand. Glaubst du an sowas?
Ich glaube, ich habe früher irgendwie mehr dran geglaubt, jetzt nicht mehr so.
Ich habe heute Morgen hier vor unserem Dachstudio einen toten Vogel gefunden.
What?
Ja, der sah wirklich aus, als würde er hier ein Nickerchen machen. Lag da und sah eigentlich noch lebendig aus, war aber tot.
Und das erzählst du mir jetzt in der laufenden Show. Du bist auch zu krass.
Ja, es geht doch hier um
tote Taube oder was?
War Selbstmord.
Wahrscheinlich nicht.
Ich hochgeflogen und wollte nicht mehr. Nee, war keine Taube, war eine, wie heißen die gelben?
Meise.
Meise.
Echt?
Ja.
Oh.
Ja. Die sah aber sehr, sehr friedlich aus.
Aber vielleicht ist er hier gegen die Scheibe geflogen.
Ja, glaube ich. Ist wahrscheinlich gegen die
Scheibe. Können wir jetzt mal über die Bücher reden?
Wir können auch über, du redest ja schon über die Bücher.
Also, sagen wir mal, der Tod ist ein Aspekt in dem Buch und man, dieses Buch ist so ein bisschen, also ich finde es wirklich wunderschön geschrieben. Auch wenn man es vorliest, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre man für alle, die den Film Amelie kennen und für alle, die ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn unbedingt an. Der ist auch so sehr, ja, zauberhaft, absurd, fantasievoll. Das Buch ist schon sensationell zu lesen. Ich erkläre vielleicht mal ganz kurz den Unterschied zwischen dem Buch und dem Film.
Der Film war übrigens, fand ich auch sehr gut. Und Selma wurde gespielt von der wunderbaren Caroline Harfoch.
Also ich muss sagen, dass ich eigentlich beides super fand, sowohl Buch als auch Film. Der Film ist halt, ich habe mich immer gefragt, so, was lässt man weg, damit im Film noch die ganze Geschichte da ist?
Ja.
Und da wären wir gleich bei dem zweiten Aspekt, was das Buch total ausmacht. Es gibt sehr viele, sag ich mal, merkwürdige Liebesgeschichten, die immer die ungünstigsten Bedingungen wählen. Also die Selma selber, ihr Mann ist ganz früh gestorben. Und dann hat sie, glaube ich, über 100.000 Jahre, der Optiker war ihr permanenter, allerbester Freund. Sie verbringen quasi ihr Leben zusammen, aber er sagt ihr nie, dass er sie liebt. Also die beiden sind so quasi ein potenzielles Paar. Aber auch die Enkelin, die Luise, ist mit dem Martin, der am selben Tag wie sie geboren wird. Die haben schon ausgemacht, als sie 6 Jahre alt sind, dass sie heiraten.
Finde ich also, übrigens einen sehr schönen Kommentar von dem kleinen Jungen, als sie dann ihm sagt, du weißt, dass ich dich später heirate. Und er dann sagt, ja, wen denn sonst?
Ja, mega. Also ja, die sind so. Ist
genau wie bei Star Wars. War doch auch dieses Ding, wo Prinzessin Leia zu Han Solo sagt, nee, zum, wie heißt er denn, nicht Han Solo, doch, Han Solo sagt, ich liebe dich. Und er dann sagt, ich weiß. Ja, auch großartig.
Ja, also diese Liebe ist von kurzer Dauer, weil ich weiß es nicht, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt spoilern, aber geht halt nicht gut.
Ja, nicht spoilern.
Die Lea hat mehrere so sehr, nicht mehrere, ja, mein Gott, dieses Buch spielt ja über mehrere Jahre, quasi über die Kindheit bis später. Eigentlich ist sogar die Luise die Hauptperson, die mehr oder weniger dieses Buch schreibt und über ihre Oma berichtet. Im Film hat man eher das Gefühl, die Oma steht so sehr im Zentrum und nicht die Luise. Aber im Buch ist, sag ich mal, ihre semi-tragische Liebesgeschichte dann doch weiter ausgebreitet. Aber auch so ihre Eltern, wo die Mutter ja dann mit dem Eisverkäufer und also da gibt es mehrere so, sag ich mal, Liebesbeziehungen, die unter einem schrägen Stern stehen und
unter einem schrägen Stern stehen?
Ja. Das ist ein Fachbegriff dafür.
Unter einem schrägen Stern stehen, ja.
Ja. Aber es ist super schön geschrieben und ja, es hat halt so. Es hat echt auch was fürs Herz. Also der Optiker fängt zum Beispiel immer Briefe anzuschreiben an sie. Er will ihr halt über Jahre seine Liebe gestehen. Und deswegen sage ich, es ist so ähnlich wie Amelie. Jeder der Protagonisten hat halt irgendwie so ein, sag ich mal, ein Spleen. Also der Optiker hat halt Stimmen, die er immer hört. Und er fängt immer einen Brief an und diese Stimmen in seinem Kopf sagen dann immer so, ah nee, mach's doch jetzt nicht, falscher Zeitpunkt. Hör auf, bist du wahnsinnig? Was, wenn sie dich danach nie wiedersehen will? Also die sind das Riesen-Handicap. Eigentlich verbringen die ja schon immer die ganze Zeit miteinander und immer, wenn er es ihr gestehen will, kommen diese Stimmen. Diese
Liebe Selma, ich habe gerade ein Pferd gesehen mit wunderbaren Haaren. Apropos wunderbare Haare, Brief zu Ende.
Ja, genau so. Und aber ja. Also so ganz viele. Und Briefe schreiben scheint auch so ein großes Thema zu sein, weil, wie gesagt, wenn alle erfahren, oh, ein Okapi ist mal wieder gesichtet worden, dann fangen sie an, Briefe zu schreiben. Er schreibt Briefe an sie. Später hat Luise eine Beziehung zu einem buddhistischen Mönch. Dem schreibt sie über Jahre Briefe, was im Film total gekürzt ist. Die putzen zusammen dann,
oder?
Bitte?
Die putzen dann zusammen den Boden, oder?
Sage ich jetzt nicht.
Oh, das wäre ein.
Ja, dann hätte ich zu krass gespoilert.
Wenn ich das jetzt verrate, das wäre natürlich
dann,
total.
Dann liest man dieses Buch nicht mehr.
Ich habe auch Stimmen im Kopf, die sagen gerade, ich soll ruhig sein. Okay.
Ja, also die Luise zum Beispiel, immer wenn die lügt, fallen Dinge runter. Mhm. Ich habe nicht gelogen. Und ich heiße auch nicht Luise.
Ja, wer weiß. Was hast du Falsches erzählt? Vielleicht fallen die Dinge gar nicht runter. Fand ich aber sehr lustig, dass die. Ich habe das am Anfang im Film gar nicht gecheckt, dass das mit ihr zusammenhängt, dass sie, wenn sie lügt. Weil ich finde ja dann ganz toll die Szene, wo sie jemanden damit rettet, dass sie lügt. Aber das verraten wir jetzt nicht.
Also es ist auf jeden Fall, ich finde, es stellt auch so ein paar ganz schöne Fragen, dieses Buch. So, warum soll man denn warten, bis ein Okapi gesichtet wird oder stirbt, bis man irgendwas macht, wozu man sich hätte auch früher schon trauen können? Also so, wann ist denn der Zeitpunkt, wenn du jetzt heimlich auch mir hat der Eisverkäufer sehr gut gefallen. Der hatte heimliche, mittlere Liebe, heißes Verlangen. Kannst du dir auch in klein, mittel oder groß bestellen. Also der hat auch schon immer so. Und dann sagen die sich das schon immer so in die durch die Blume. Was möchtest du für ein Eis? Ja, ich möchte ein mittleres, heimliche, große Liebe.
Sagst und du? Durchs Eis statt ja. Durch die Blume.
Ja,
durch die also, Eisblume.
Sehr lustig. Ja, und ihre Mutter ist eben Blumenverkäuferin, also Eisverkäuferin und Blumenverkäuferin, die finden ja dann zusammen. Also so dieses, nicht vielleicht lebe heute, sondern einfach so, warum wartest du immer? Der richtige Zeitpunkt kommt wahrscheinlich nie. Und lustig finde ich ja auch, dass das Buch ist in drei Teile aufgeteilt und im ersten Teil geht es quasi nur um diese Familie, das Umfeld und was in diesem Dorf passiert. Und dann taucht dieser Mönch auf, also da öffnet sich alles nach außen. Und da geht es auch immer ein bisschen so drum, der Vater hat immer den permanenten Spruch, also der Vater von Luise oder der Sohn von Selma, hat den Spruch, du musst mehr Welt reinlassen.
Hm. Ja.
Ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber hm.
Doch, da kenne ich auch ein paar Leute. Die sollten auch dringend mal ein bisschen mehr Welt in ihr Leben lassen.
Ja, aber ist das so ein Spruch, der kommt von hier? Oder der kommt aus dem Rheinland? Oder?
Also sagt mir jetzt nichts, aber ich habe direkt einen Touch dazu. Also es gibt so Leute, wo man sich denkt, so einfach mal ein bisschen mehr Leben und Welt in deinen Kosmos reinlassen.
Und das Zweite, was sie immer sagt, ist so ein bisschen mehr Intimität mit der Welt irgendwie herstellen. Also wahrscheinlich ist das so ähnlich. Einfach, dass du ein bisschen mehr nach außen, gut, weiß ich nicht, wie es so im Westerwald abgeht, aber so ein bisschen mehr nach außen connecten. Wahrscheinlich.
Die einzige Information, die ich über den Westerwald habe, ist, das schönste Mädchen vom Westerwald ist 96 Jahre alt.
Hm.
Mehr weiß ich über den Westerwald nicht, weil es kommt in irgendeinem Karneval. Es ist ein Karnevalslied.
Ja, also ich kann es auch nicht sagen. Und ein.
Ich wüsste noch nicht mal genau, wo der Westerwald ist, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Wir reichen es nach. Aber es ist hier in der Nähe. Es ist irgendwo im Rheinland weiter, aber irgendwo. Gehört nicht dazu. Ja, irgendwo wird es schon sein.
Das ist sowas wie Siebengebirge. Da hat man von gehört, aber da ist keiner. Also da wohnt auch keiner, den ich kenne.
Aber
also da wohnt man auch nicht.
Also den irgendwie absurdesten Gedanken fand ich, den hat sich die Selma gestellt, dass man ja immer an seinem Todestag vorbeilebt.
Also, ja, jedes Jahr einmal.
Ja. Also, sie meinen so, es begegnet einem immer, aber man denkt nie drüber nach.
Aber wäre das nicht spannend, wenn man wüsste, also wenn man das Datum wüsste, aber nicht das Jahr? Also du weißt, du stirbst am 16. September, aber nicht in welchem Jahr.
Ja, aber das würde einen ja irgendwie schon mich würde das die ganze Zeit total stressen.
Das würde einen jedes Jahr stressen, bis der 16. wieder vorbei ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Gefühl, wenn sie von einem Okapi träumt und das passiert jetzt gar nicht so oft, also man muss jetzt nicht denken, da sterben unzählige von Menschen, also ich glaube, vier Menschen sterben. Also schon fast wie im Krimi. Weil du bist ja immer in der Ungewissheit, wer ist es denn jetzt als nächstes?
Aber die werden nicht ermordet, die sterben wirklich.
Nee, die sterben.
Eines mehr oder weniger.
Ja, mehr oder weniger.
Natürlichen Todes. Ja. Dann hast du auf jeden Fall mehr Tote, glaube ich, als ich.
Und das finde ich schon relativ hart. Vielleicht muss ich noch ganz kurz was zu dem Titel sagen, weil auf dem Cover ist ein Okapi. Ich habe mir auch überlegt, warum heißt das Buch nicht irgendwas mit Okapi oder so, sondern was man von hier aus sehen kann. Ich glaube, der Titel ist so ein bisschen gewählt. Das kommt immer im Buch viel öfters vor wie im Film. Im Film ist es einfach so, sind die Luise, also die kleine Luise, vielleicht 6 oder 7 oder 8. Und der Martin, auch gleiches Alter. Und er macht die Augen zu und sie sagt, was kannst du sehen? Und er steht rückwärts quasi mit geschlossenen Augen im Zug und muss immer sagen, was er sieht.
Okay, das habe ich im Film nicht verstanden, dass das damit zu tun hat, also dass der Titel damit zu tun hat.
Aber das wiederholt sich dann halt immer wieder. Also damit fängt es an, die spielen dieses Spiel, was man von hier aus sehen kann. Und es geht dann auch ganz oft drüber so, wie nehme ich den anderen wahr, wie verstehe ich den anderen. Also es klingt jetzt super theoretisch abstrakt, aber zum Beispiel die Luise hat halt später immer so ein bisschen, finde ich auch großartig, sie nennt es dann so, die Verstocktheit ist wieder da. Immer wenn sie mit diesem Mönch reden will, hat die so eine, ist sie wie komplett verklemmt, kann überhaupt nichts mehr sagen. Und er reicht ihr dann quasi die Hand oder er nimmt sie einfach mal und stellt sie woanders hin und die Verstocktheit bleibt halt auf dem Fensterbrett sitzen und plötzlich kann sie wieder sprechen. Solche Dinge passieren da und das passiert immer wieder. Oder da gibt es auch eine, die hat einen Aufhocker und weil sie einen Aufhocker hat, kriegt sie immer ein Wärmepflaster und dann ist der Aufhocker wieder weg. Solche Geschichten. Also da passieren immer so ein bisschen sehr absurde Dinge drumrum.
Also auf jeden Fall passen die Bücher zusammen.
Ja, total. Und dieses, was man von hier aus sehen kann, der Optiker denkt nachher, er hat es gecheckt, worum es eigentlich geht. So ein bisschen dann geht es irgendwie auch um Verlust, wie du den anderen verlierst. Und wenn du nicht hinsiehst, kannst du ihn nicht verlieren. Wenn du ihn, wie auch immer, lest selber. Also er tut es dann so ein bisschen versuchen, auseinander zu klamüsern. Also es ist halt immer die Frage, wie siehst du dein Gegenüber und wie nimmst du ihn wahr? Und wenn du ihn nicht mehr wahr ist, kann er dann nicht, wenn du ihn nicht beachtest, kann er dann nicht weggehen, obwohl er tot ist.
Okay, das klingt so, als müsste man sich da, müsste man es gelesen haben.
Ja, ja, also weil dieses Sehen oder durch eine Scheibe wahrnehmen oder auch sowas wie, der eine sagt zum anderen, ich nehme dich irgendwie verschwommen wahr. Und dann, das haben sie so ein bisschen versucht im Film immer, dass dann ist dann jemand echt unscharf geworden oder die haben da auch die Reihenfolge geändert. Das fand ich irgendwie am spannendsten. Also wenn man denkt, hä, ich muss es nicht mehr angucken, weil ich das Buch gelesen habe. Es ist ganz schön, weil die den Film schon in eine andere Reihenfolge gebracht haben und die haben den auch ein bisschen anders aufgebaut und auch nicht wirklich inhaltlich anders enden lassen, aber zeitlich, örtlich anders enden lassen.
Okay, die Gretchenfrage wie immer. Erst den Film gucken, dann das Buch lesen oder umgekehrt oder ist egal?
Ganz ehrlich würde ich sagen, ist es hier egal, weil es bietet beides einen Mehrwert. Also egal, in welche Richtung man geht. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn es Bücher sind und es gleich sehr viele Protagonistinnen gibt, die vorgestellt werden. Also diese ganze Gruppe, sie, also die, die das Buch schreibt, ihre Oma, dann der Optiker, dann gibt's ja eigentlich auch noch den Mann zu der Oma, dann gibt's ihren Sohn, die Frau dazu, die Schwägerin, also es sind dann sehr viele, dann gibt's noch den Vater von dem Jungen, also es gibt unglaublich viele Leute, ich will nicht sagen, tue ich mich total schwer, mir dann irgendwie die Leute vorzustellen, beziehungsweise die Namen zu merken, also wer zu was gehört, wenn man es nicht in einem durchzieht, das Buch. Und das finde ich im Film sehr viel einfacher, weil das ist so ein bisschen auch programmkinomäßig, dann tauchen die halt auf. Also das ist eigentlich so, wie ich mir, was weiß ich, Reragu oder wie heißen diese ganz Semmelknödel, hahaha, diese Krimis im Bayerischen, das wäre wie so in Westerwald mit ein bisschen Amelie gemischt. Also wer darauf steht, auf jeden Fall angucken. Aber da ist es im Film viel einfacher, die Protagonistinnen auseinanderzuhalten, wie hier am Anfang, weil da halt der ganze erste Teil werden halt die ganzen Leute erstmal eingeführt und all ihre Spleens, Absurditäten, Stimmen, die sie hören, jeder mit einem anderen Spleen, das ist so ein bisschen anstrengend ist total das falsche Wort, wenn es einem liegt und wenn man, vielleicht kann ich es mir einfach nicht, habe ich es mir nicht genug vorstellen können. Deswegen finde ich es in dem Film eigentlich sogar sympathischer. Aber die Geschichte ist natürlich einiges tiefer erzählt, ausführlicher, länger und ich würde schon sagen auch deeper im Buch. Und sie schreibt einfach super schön.
Ich fand ja schön im Film, dass es ein Klapprad gab.
Natürlich fandst du das schön.
Weil wir waren ja gerade vor kurzem, letztes Wochenende, wieder in der Pfalz, in Maikammer, beim Keil mit Klapprad Cup 2023, zu dem ich das Motto geliefert habe. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Ja.
Guten Klappetit, Essen auf Klapprädern. Und leider nicht mitfahren konnte, weil ich noch nicht fit genug bin. Aber es war sehr amüsant. Und wer mal Hummer einen, auf einem Klapprad einen Berg hochfahren sehen will, der sollte sich dringend im Internet mal unter Keil mit Klapprad Cup 2023 Filmchen angucken. Es lohnt sich.
Essen auf Rädern, sage ich da nur.
Ist auch ein komplettes Dinner for One mitgefahren. Toll, fand ich großartig. War wieder schön. Und jetzt im Film gab es ein Klapprad.
Ich fand eigentlich dieses Hähnchen, da ist so ein halbes Hähnchen, nee, ein ganzes Hähnchen hochgefahren. Das
mit
war so
Tandem-Klapprad.
Ein Tandem-Klapprad, das fand ich auch sensationell. Ja, und eine
komplette Eisdiele mit einem Triple, ich sag nicht Tandem, Tridem, mit einem Tridem.
Es passt eigentlich gut zu den Büchern. Es war auch ziemlich absurd, ja.
Ja. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war der Tisch. Da hatte einer einen Tisch gebaut, wo unten drunter einer saß, das hat man aber nicht gesehen. Und dann am Tisch hat jemand gesessen und gegessen. Und als der dann diese Essensglocke, also womit man den Teller so abdeckt, hochgehoben hat, war da ein Kopf drunter, wo das Gehirn frei lag. Also so Hannibal Lecter-mäßig.
Ja, aber der hatte sich so krass geschminkt, der Typ. Der kam dann irgendwann abends noch zu uns her und
hatte nur den Kopf geschminkt, ja, tatsächlich.
Ja, und dann hing ihm aber schon so ein Fetzen weg am Gesicht und der Hund ist total ausgerastet. Ich glaube, so, er hat sowas noch nie gesehen.
Also, wenn ihr Interesse habt an sowas, guckt euch, googelt mal und Keil mit Klapprad Cup 2023. Lohnt sich. Das fand ich toll an dem Film auch, nebenbei so, dass es ein Klapprad gab. Ja.
Und jetzt, wo wir so uns zwei Bücher, wir hätten auch andere Themen wählen können. Wir haben zwei Bücher, jedes Mal haben wir ein Tiercover vorne drauf, wobei ich deins fast noch ein bisschen ansprechender finde.
Ja, bei mir ist ein Oktopus drauf, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, was das mit dem Buch zu tun haben soll. Weil,
das wollte ich gerade fragen, warum ist da ein Oktopus drauf?
Keine Ahnung. Es gibt wirklich keine Erklärung. Es taucht im ganzen Buch keiner auf. Also die einzige Erklärung, die ist das Meer. Also, weil ich kenne, es ist jetzt ganz schwierig mit Verraten und Spoilern und so.
Aber erzähl doch mal, um was es überhaupt geht.
Also es gibt, ich frage dich erstmal, was verbindest du mit Finnen?
Eleklasiat, oder wie hieß diese durchgeknallte
Eleklasiat,
ja, genau, diese durchgeknallte Band, von der hatte ich sogar mal zwei CDs.
Ich habe sie live gesehen.
Nein.
Auf dem Medium 2003 in Cannes.
Ja, krass. Und war es so durchgeknallt? Völlig beklug. Was verbinde ich noch? Ich hatte meinen Arbeitskollegen, einen Amerikaner, der war mit einer Finnin verheiratet. Und was
ich meine jetzt so klischee-mäßig.
Nein, warte. Ja. Das war sehr klischee-mäßig. Ich sage jetzt nicht, dass die Amerikaner so der Freikörperkultur super zugeneigt sind. Die sind eher so ein bisschen zurückhaltend. Und der hat ernsthaft seine Schwiegereltern in der Sauna kennengelernt. Der ist eingeladen gewesen zum Essen und dann haben die auch gesagt, so ja, und jetzt gehen wir in die Sauna. Und er nur so, aha, okay. Und dann haben die große Saunarunde durchgezogen. Und genau die gleiche Idee, Vorurteil oder ein bestätigtes Vorurteil. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die hat ein Jahr in Finnland studiert und die hat auch immer gemeint, weil der Alkohol so teuer ist, sind die gerne in die Sauna gegangen und haben da getrunken.
Ja, also das sind
Das ist das, was ich mit Finnland und dass ich da wirklich gerne mal Urlaub machen möchte.
Okay, also ich war mal in Finnland, 2 Tage an Midsommer.
Oh.
Und bin da auch an einem Fest vorbeigekommen und da haben sich meine Vorurteile alle innerhalb von 30 Sekunden bestätigt. Da stand um 10 Uhr bei strahlendem Sonnenschein, abends 10 Uhr, standen zwei Musiker auf der Bühne, die mit einer Quetschkomöde und einer Gitarre Musik gemacht haben und meiner Ansicht nach vollkommen betrunken waren, vor ungefähr 600 Leuten, von denen ich auch glaube, dass die alle betrunken waren.
Die waren da vorne in der Sauna oder was?
Ob die jetzt in der Sauna waren, weiß ich nicht. Aber es war tatsächlich so, dass so, es ging da wirklich, die haben nur Musik gemacht und gebechert. Also es war so, jedes Klischee erfüllt und diese Musik war schrecklich. Also die war wirklich schrecklich. Und ja, das war so. Und dann kommt ja dazu, also das war das eine Vorurteil. Und das andere, was ich mir mit Finn verbinde, dass die so aus den Filmen jetzt natürlich von Aki Kaurismäki, dass die alle extrem depressiv sind. Und da setzt jetzt mein Buch an. Auch ich möchte hier, weil wir ein Literaturpodcast sind, mit einem Zitat anfangen. Und dieses Zitat lautet: Am allerwichtigsten in diesem Leben ist der Tod. Und der ist auch nicht wirklich wichtig. Volksweisheit aus Finnland. So, die Stimmen in deinem Kopf sagen dir jetzt vielleicht, irgendwie klingt's anders. Irgendwie swingt's anders. Und das liegt daran, dass wir kein kleines Kabelproblem hatten. Wir mussten jetzt gerade an dieser Stelle die Aufnahmen unterbrechen und nochmal neu ansetzen, weil irgendwas die ganze Zeit geknackst hat. Und damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr werdet wahnsinnig, weil ihr die ganze Zeit so ein hört, haben wir jetzt nochmal neu angefangen.
Naja, wenn man ehrlich ist, wir müssen jetzt einfach die letzte Viertelstunde nochmal machen.
Ja, also falls wir uns jetzt wiederholen von irgendwas, was wir vorher schon gesagt haben, dann wundert euch nicht.
Das ist aber so, es passt wunderbar zu meinem Buch oder im Film ist es ja auch oftmals so, dass die mehrere Realitäten sieht. Das ist im Buch weniger so, aber im Film haben sie das irgendwie ganz nett gemacht, um ja, so das Gefühl, das sie hat, hat sie quasi so in Visionen. Und das ist jetzt auch so, wir müssen jetzt auch unterschiedliche Enden einsprechen. Ja. Wobei, wir haben dein Buch noch gar nicht besprochen. Also gefühlt haben wir es natürlich schon, aber nicht für unsere Zuhörerinnen.
So, und damit ihr live dabei seid, wie sowas ist, hören wir jetzt erst noch kurz rein, ob das, was wir gerade gemacht haben, in Ordnung ist. Wir hören uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Teil von Schuss vorm Buch. In diesem Teil werdet ihr erfahren, was es mit dem wunderbaren Massenselbstmord auf sich hat und was demnächst live bei euch vor der Tür mit Schuss vom Buch stattfindet.
Hast du irgendwelche Drogen genommen?
Ich habe gelesen, dass man das jetzt so machen muss. Man muss mehr teasen, damit die Leute dranbleiben, damit die wissen, hey, es passiert noch was. So.
Und das mitten in der Folge oder was?
Und das mitten in der Folge, ja, muss man auch mal machen.
Also, falls ihr euch jetzt wundert, dass die Stimmung vielleicht ein bisschen anders ist, die Gespräche anders oder wir sogar den Faden verloren haben, wunderbar passend zu unseren richtig absurden Büchern. Wir machen einfach einen zweiten Take. Nicht komplett, weil wir eigentlich den Anfang gar nicht schlecht fanden.
Ja, bisschen absurd, aber war gut. Ja. Ja, wir können auch mal so ein Feedback für uns selber geben. So, ich fand dich im ersten Teil, da warst du so gut strukturiert. Also da, du hast quasi von links bist du über die linke Seite, nee, das ist Sport, ne? Bist du über die linke Seite gegangen und dann.
Ja, ich muss sagen, ich kann ja immer schlecht loslassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir. Ich fand das Ende so richtig gut bei unserem Vorgängerversuch.
Ja, das ist natürlich jetzt schade für alle, die jetzt gerade zuhören. Ihr werdet das erste Ende werdet ihr nicht erfahren, weil es leider technisch.
Aber so ist es ja auch, glaube ich, beim Bücherschreiben. Also wahrscheinlich hast du im Exposé schon geschrieben, wie es enden soll und muss da irgendwo hinfinden, wie bei uns. Und jetzt müssen wir halt irgendwie anders hinfinden.
Aber ich bin da optimistisch. Also ich glaube, wir werden jetzt noch ein gutes Ende finden. Vor allem müssen wir jetzt nochmal über mein Buch reden. Weil wir haben zwar gestern schon sehr viel über mein Buch geredet, aber leider nicht in der Qualität, die wir unseren zuhörenden Menschen da draußen zumuten möchten.
Ja, also.
Artu Paasi Linna. Habe ich gestern besser hingekriegt.
Ja.
Der wunderbare Massenselbstmord. Es geht am Anfang um einen Oberst, Finnland, der sich umbringen will. Und er hat die Idee, weil er ja Oberst ist, er hat das alte Gewehr noch im Schrank, er wird sich erschießen. Und wie die Finnen das so dann machen, und das ist so ein bisschen auch der Tonfall von dem ganzen Buch, ist, er findet es nicht in Ordnung, das in seinem Sommerhaus zu machen, weil er dann natürlich die ganze Schweinerei hat.
Was ich mir also grundsätzlich in meinem Buch versucht es auch jemand und hat sich auch davor schon mal jemand, der hat den Fleck aber an der Wand gelassen.
Das würde mein Oberst hier niemals machen. Und deswegen beschließt er das halt woanders zu tun. Und Finnland stelle ich mir mal so ein bisschen vor wie Lettland. Wald, Wiese.
Ihr hört schon, wir waren schon mal in Lettland Wald, im Urlaub.
Hütte.
Uns Wald, geht immer geradeaus. Langweilig.
So, und genauso sieht das da wohl aus. Er geht da halt über die Wiese und kommt an einem Bauernhof nach dem anderen vorbei, an irgendwelchen Gehöften, an Scheunen und so weiter. Und bei einer, die weit genug weg ist, beschließt er, die soll es sein. Aber in dem Moment, wo er die betreten will, stellt er fest, da ist schon jemand drin. Und denkt, das kann doch gar nicht sein. Wer zur Hölle ist hier jetzt unterwegs, ausgerechnet da, wo ich auch hin will? Und dann geht er rein und stellt fest, dass der Typ sich gerade aufhängen will. Ist ja noch unwahrscheinlicher, dass ausgerechnet da, wo ich mich umbringen will, sich schon jemand anders umbringen will. Dann rettet er den, weil er findet, dass sich das nicht gehört. Also zwei Finnen können sich nicht in derselben Scheune aufhängen. Logisch, oder?
Ich weiß nicht, wie die Finnen denken, aber wenn du das sagst, dann glaube ich das mal.
Also für ihn geht nicht. Der andere sieht das auch ein, als er ihn dann gerettet hat. Und dann beschließen sie erstmal in sein Sommerhaus zu gehen. Und was macht der Finne dann, wenn er sich gerade versucht hat aufzuhängen, hat nicht funktioniert, geht in sein Sommerhaus und geht dann?
In die Sauna.
Exactly, in die Sauna. Und dann trinken sie erstmal einen Wodka in der Sauna, verprügeln sich da mit Reisig, das macht man wohl so in Finnland in der Sauna, eine ordentliche Abreibung verpassen. Und lassen sie erstmal gut sein mit dem Selbstmord. Am nächsten Tag, dann überlegen sie, dass sie ja wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, weil das ist ja schon so unwahrscheinlich, dass die beiden sich treffen. Deswegen überlegen sie und recherchieren erstmal und stellen fest, es gibt wahnsinnig viele Finnen, die selbstmordgefährdet sind. Und dann, okay, dann schreiben wir die mal an. Und dann überlegen sie, wie sie das machen können und geben eine Annonce auf in einer Zeitung, wo es im Grunde darum geht, also ich kann die mal kurz vorlesen hier. Die Annonce lautet: Denkst du an Selbstmord? Du bist nicht allein. So, und das ist alles. Also mehr stand da nicht. Und die geben die Annonce auf in Helsinki, in einer großen Tageszeitung. Und eine Woche später, diese Woche, lassen sich die beiden da gut gehen an dem See, fährt er nach Helsinki, der Oberst, und da liegen sage und schreibe 650 postlagernde Briefe von selbstmordgefährdeten Finnen und Finninnen.
Ist das ein Selbsthilfebuch?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch nicht traurig, wie man vielleicht meinen könnte. Und es ist wichtig zu verstehen, also wenn man von ein paar Asylen noch nichts gelesen hat, ist es wichtig, der nimmt diesen Selbstmord sehr, sehr ernst. Das tun die alle in dem Buch, die ganze Zeit. Also Selbstmord ist ein sehr ernstes Thema. Und wenn man von dieser Sicht aus da rangeht, dass das sehr ernst zu nehmen ist, dann hat das sehr viel Komik und sehr viel Groteskes. Weil jetzt zum Beispiel, sie haben jetzt 650 Briefe da liegen, sind zu zweit. Der erste Gedanke ist, wir müssen jetzt schnell was machen, weil sonst sterben uns die Leute weg. Also das sind ja alles Selbstmordkandidaten. Also beschließen sie, sie schaffen es nicht alleine und haben dann die Idee, dass sehr wahrscheinlich ja bei diesen 650 Kandidaten, Kandidatinnen, vielleicht jemand dabei ist, der schon mal Sekretär oder Sekretärin war. Und gehen daraufhin die Briefe durch und finden dann sehr schnell eine Frau, die gar nicht mehr so weit weg wohnt und ist aber schon 3 Uhr morgens. Und dann überlegen sie, ja, können wir da um 3 Uhr morgens noch hin? Und dann meint er, selbstmordgefährdet, wir müssen da schnell hin.
Ja, A-Team.
Ja, bing. Und dann fahren sie da hin, klopfen da um 3 Uhr. Die hat auch überhaupt nichts dagegen, findet die Idee super, packt ihre Sachen, kommt mit ins Sommerhaus. Dann ballern die innerhalb von 3 Tagen oder 2 Tagen diese ganzen 56 Briefe durch und beschließen jetzt, wir laden die alle nach Helsinki zu einem Treffen ein. Die mieten ein Café in Helsinki mit einem großen Raum, laden die alle da ein und es kommen wohl auch tatsächlich um die 300 Leute.
Machen dann so einen kleinen Impulsvortrag.
Genau, tatsächlich, sie haben
Nein, echt?
Ja, nee, sie haben, das ist ganz lustig, sie haben tatsächlich dann eine Frau, es gibt einen Vortrag von einer Frau, die mit Selbstmordkandidaten, eine Psychologin, die da Hilfestellung gibt. Also die wirklich sagt, was man tun kann.
Ah, die wollen jetzt noch filtern, wer kommt mit auf unsere Reise und wer kann noch.
Das ist ja der Punkt. Also, sie haben nichts dagegen, dass Leute sich umbringen, aber sie unterstützen das nicht. Also, sie wollen niemanden dazu treiben, sondern jeder, der halt das nicht machen will, umso besser. Sie wollen halt quasi nur, dass die, die sich wirklich dann am Ende umbringen wollen, dass die das halt auch würdevoll mit der nötigen finnischen Ernsthaftigkeit tun. Und dann kommt halt bei dieser Konferenz, die auch mit viel Alkohol verbunden ist, wie ich mir das in Finnland auch immer so vorstelle. Kommt schnell raus, dass die beschließen, dass sie es gemeinsam machen wollen. Deswegen ja auch der wunderbare Massenselbstmord. So, jetzt hocken die alle da in dieser Kneipe und haben festgestellt, wir müssen das zusammen machen. Was macht man dann? Man gründet einen Verein. Und der Oberst und sein Kollege und diese Frau werden sofort als die Vorsitzenden, die sagen sollen, wo geht's lang? Und dann beschließen die, okay, an dem Abend selber ziehen die auch noch Teile davon weiter, was auch noch sehr lustig endet. Das verrate ich jetzt aber nicht mehr, außer dass ein Porsche da eine große Rolle spielt. Was uns als Schwabe ja besonders freut. Oder dich als Schwabe. Und okay, also, Veranstaltung zu Ende. Die gehen sie ja zurück in ein Sommerhaus und überlegen jetzt, was können sie machen. Und lernen dann einen Busfahrer kennen. Also unter diesen ganzen Kandidaten ist auch ein Busfahrer. Also er hat ein Busunternehmen und hat einen neuen super Luxusbus. Und mit dem fangen die jetzt an,
die Hardcore-Kandidaten, die übrig geblieben sind nach dieser Veranstaltung, die also wirklich gesagt haben, ja, wir wollen uns umbringen, wir finden die Idee super, einzusammeln und dann, und das ist die Idee und das ist auch die einzige Erklärung, die ich habe, warum vorne dieser Oktopus drauf ist.
Ja, habe ich mich schon gefragt, mega schönes Cover nämlich.
Ja, eigentlich cooles Cover, aber also wie gesagt, ein Oktopus, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, kommt nicht vor, falls ich es vorher noch nicht gesagt habe, liegt es daran, dass ihr diesen Teil nicht gehört habt. Ja, man muss auch mal rückteasen auf Sachen, die noch gar nicht stattgefunden haben.
Ja.
Haben Sie manchmal Stimmen im Kopf?
Mhm.
Die Idee?
Ich habe die alternative Version von diesem Podcast jetzt schon gehört. Ah. Oder im Ohr.
Ja, das kann gut sein. Und wie endet sie? Gut für uns? Überleben wir es?
Für uns endet es immer gut.
Ah, ja, perfekt. Und wir haben noch eine Überraschung für euch am Ende. Ah,
jetzt
ihr müsst
nicht so
jetzt
viel
dranbleiben.
Ja.
Ihr müsst dranbleiben. Also, die Idee ist nämlich, dass die alle mit diesem Bus ans Nordkap fahren und vom Nordkap alle mit dem Bus ins Meer fliegen. Über die Klippe, ins Meer, Selbstmord.
Du teaserst und spoilerst wie ein König.
Ja, das ist aber alles schon, das ist alles in den ersten, ich sag mal, im ersten Siebtel vom Buch.
Ah, okay. Ja. Dann bin ich ja beruhigt, weil ich hatte gestern in der Version, die wir davor aufgenommen haben, in diesem anderen Paralleluniversum schon den Eindruck, du hast das ganze Buch erzählt, was normalerweise mein Job ist.
Ah, meinst du da, wo ich erzählt habe, dass die alle nachher erschossen werden? Was nicht stimmt. Aber vielleicht in einem Paralleluniversum in einem anderen Podcast stimmt das. Ich weiß es nicht.
Oder in einem anderen Buch.
Aber ich habe auf jeden Fall schon gespoilert, wenn ich mich recht entsinne, dass bei mir weniger Menschen sterben als bei dir.
Ja, wenn das mal in dem Teil war, der nicht rausgefallen ist.
Oder so. Ihr müsst das Buch halt lesen. Tja. Gut, also ich kann nicht viel weiter sagen, als das ist der Plan. Und der Rest des Buches, also ich sag mal locker 6/7 oder vielleicht auch 5/6 oder 4/5, ich weiß es nicht genau, drehen sich um diese Fahrt. Und,
also es ist eigentlich eine Art Roadtrip,
es ist ein, Roadmovie. Es ist ein sehr, sehr lustiger Roadtrip, weil, und da stehe ich ja persönlich total drauf, wenn Dinge, die irgendwo am Anfang mal passieren, also zwei Touristen sehen irgendwas, was dieser Bus macht, und das führt aber dann 100 Seiten später zu einer Aktion, wo wir aber nicht wissen, dass die daraus resultiert, aber dann nochmal 50 Seiten später kapieren, ach, das waren die beiden. Und dann ergeben ganz viele Sachen im Rückblick Sinn und dann wird's halt, dadurch wird es halt lustiger. Und dieser Roadtrip, der führt halt durch ganz, eigentlich fast durch ganz Europa.
Oh, das ist gut.
Ja, weil die immer wieder beschließen, dass man kann sich auch woanders umbringen, ist vielleicht schöner. Und fahren und fahren und fahren, fliegen unter anderem, das kann man spoilern, verprügeln in Deutschland einen Haufen Hooligans und Skinheads. Fliegen aus der Schweiz raus. Es werden immer wieder Personen spalten sich ab, weil die vergessen worden sind oder was anderes machen wollten.
Schulausflug oder
ja,
was?
Komplett original, ja, irgendwann lassen sie zwei stehen.
Wir treffen uns um 17 Uhr. Mhm.
Einer muss dann irgendwie, hat keine Reisepapiere, den müssen sie dann woanders wieder abholen an der Botschaft und so. Also es ist alles sehr, es ist ein richtiger Roadtrip und ich kam in die Verfilmung. Also ich hatte den Film
ist von
dazu.
Ist von ihm denn mal was verfilmt worden? Gar nicht.
Habe ich noch nicht recherchiert tatsächlich, aber es ist mir noch nichts aufgefallen. Aber es würde sich super anbieten und es hat auch, finde ich, auch das Ende ist gut, weil man denkt sich ja häufig bei solchen Büchern irgendwie, wo soll das hinführen? Und also es ist, wer diesen grotesken Humor mag und das diesen Umgang, also wenn man den Selbstmord als etwas sehr Ernstes und etwas absolut Okayes annimmt, das ist so die Grundvoraussetzung, dann ist es sehr lustig. Aber es ist kein Selbsthilfebuch, überhaupt nicht. Es ist einfach nur gute Unterhaltung. Und wer finnische Filme mag, der wird diese Art von Schwermut, der sich dann in solchen Sachen äußert, gut verstehen. Also wer Aki Kaurismäki-Filme gesehen hat, die reden halt nicht viel. Aber die machen viel. Und sie machen sehr viel seltsames, wirklich seltsames Zeug. Aber was dann in, also was durch die Voraussetzung, dass die sich umbringen wollen, eigentlich alles total logisch ist. Also wie, genau wie vorhin, ne, die es gesagt hat, irgendwie, der klopft doch um 3 Uhr, ist doch egal, die will sich doch eh umbringen. Ach so, ja gut, nee, dann klopfen wir und dann, ja, natürlich ist sie dann wach und hat auch nichts dagegen. Und von solchen Sachen, unter anderem gibt es noch eine Figur, den Seppo, der war Kellner bei diesem ersten Treffen, also hatte mit dem Selbstmord nichts zu tun, hat sich dann aber eingeschleust, weil er die Leute so lustig fand und hat dann am Anfang so getan, als wäre er auch ein Selbstmörder, ist dann während der Busfahrt aber aufgefallen, weil er die ganze Zeit total lebensfrohe Geschichten erzählt hat. Also der immer alle aufheitern will, weil er so ein lustiger Typ ist und total aufgefallen. Und soll das hier.
Und dann haben sie ihn ausgesetzt. Nee, das dürfen wir jetzt nicht erzählen.
Dürfen nicht erzählen. In einem anderen Universum, ja, Schweigefinne.
Schweigefinne.
Obwohl, das ist doppelt gemoppelt. Schweigefinne. Ich glaube, der Finne schweigt sowieso eigentlich mehr.
Nee, da ist das Zeichen vom Schweigefuchs und dann nickt der zweimal. Schweigefinne.
Der Schweigefinne nickt zweimal. Ja, also, ich kann das Ding nur empfehlen allen, die auf ein sehr unterhaltsames Buch Lust haben und die auf schrägen Humor und das Groteske stehen.
Dein Buch ist auch schon ein bisschen älter, falls wir es
in der Parallelfolge noch nicht gesagt haben. Ja, ich war selber überrascht. Es ist von 1990. Aber es scheint nochmal, weil ich kann mich erinnern, ich hatte das schon mal und da sah es komplett anders aus.
Ich finde, wie gesagt, ich fand das Cover sehr ansprechend und konnte mir jetzt unter dem Titel und diesem Oktopusbild vorne drauf gar nicht so viel vorstellen. Ich meine, lustig finde ich ja immer, wir wählen ja die Bücher aufgrund eines Themas aus und diesmal haben wir ja auch gesagt, gut, ob da jetzt Tiere vorkommen oder nicht, bei mir stirbt ja immer jemand, wenn die Dame träumt und einen Okapi sieht. Wir könnten sagen, wir haben Tiere auf dem Cover, wir haben absurde Geschichten und lustig finde ich, das kam jetzt so ein bisschen in dem Gespräch raus, deins ist mehr so ein Roadtrip und meins ist so ein bisschen ein Kammerspiel ausgeweitet auf ein Dorf.
Aber weißt du, was sehr gut hätte sein können, dass meine Bus-Selbstmordtouristen in deinem
Dorf vorbeikommen?
Ja, also das hätte, wir haben den Film ja auch gesehen. Das wäre eine wunderbare Nebenszene gewesen, wie die da alle und dann alle in ein Hotel da rein oder alle in die, bei dem Eistypen da einmal heiße Leidenschaft bestellen.
Ja.
Und dann vielleicht zwei beschließen.
Geheime Liebe.
Und dann vielleicht zwei beschließen, der Ort ist so schön, wir bleiben hier. Also das hätte so absolut sein können. Und dann aber dann da in die Dorfgemeinschaft reingehen und dann wahrscheinlich bis an ihr Lebensende
verliebt
glücklich
sich
sind.
Einer in
und die Marlies, einzigen,
die alles scheiße findet.
Die einzigen sind, die nie sterben.
So, genau. Da können ganz viele Okapis auftauchen, aber da passiert gar nichts.
Ja, was wäre lustig, wenn sie bei zwei Selbstmordkandidaten, die dann die kommen extra in das Dorf, weil sie davon gehört haben, dass sie da sterben können, ohne was machen zu müssen und sind dann die Einzigen, die es nie trifft, die dann aber auch so 400 Jahre weiterleben, die immer so Philemon und Baukis mäßig, die dann ewig da leben. Und dann immer ein neues Geschäft machen und einfach nie sterben.
Ja, ich meine, wird ja auch mehrfach thematisiert in dem Buch, dass sie mehr Welt reinlassen sollen. Wenn dann so ein paar Finnen quasi direkt vorfahren und da in Action gehen, kann ich mir gut vorstellen.
Aber was ich auch sehr interessant fand oder sehr lustig, ist natürlich, wenn du einen Pool von 650 Leuten hast, findest du ja für alles jemanden. Und dadurch,
das ist ja schon so eine eigene kleine Dorfgemeinschaft. Natürlich gibt es da alles. Also da findest du für jeden anders, war es sicher.
Dann, als sie dann in Deutschland waren, kann ja einer Deutsch. Natürlich konnte einer Deutsch.
Ah, ja.
Und so, das ist ganz nett, weil du natürlich Zugriff auf sehr viele Menschen hast, die alle durch ein Ziel verbunden sind.
Also ich kann es mir als Film auch grandios vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Filmbuchvergleich habe ich, glaube ich, schon im ersten Teil gemacht, oder? Warum man beides machen sollte.
Eine kleine Szene kann ich noch verraten. Weil ich habe ja gesagt, die wollten ans Nordkap und wird jedem sehr schnell klar sein, die sind da viel zu schnell, als dass die da jetzt mit dem Bus über die Klippe fahren könnten. Aber warum sie nicht fahren oder beziehungsweise was da schief geht, das finde ich total großartig, weil das ist so ganz typisch und da verrate ich auch nichts Wildes, aber der Witz ist halt einfach zu gut.
Ich gucke schon kritisch,
die fahren,
das könnt ihr jetzt nicht sehen.
Die fahren jetzt alle mit diesem Bus und vor allem der Busfahrer, der ist halt schon total genervt, weil er halt irgendwie jetzt so noch einen Umweg über irgendeine Sehenswürdigkeit fahren muss. Der will jetzt endlich über diese Klippe fahren mit seinem 400 Millionen Euro Superbus und fährt dann los so und Kilometer Anlauf, damit er auch schön über die Klippe und während er mit Vollspeed auf die Klippe fährt, fangen auf einmal alle an, auf die Halteknöpfe im Bus zu drücken. Dieses Bing, 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 Bus hält, Bus hält, Bus hält. Und dann biegt er halt im letzten Moment ab und fährt wieder auf die Straße und dann ist total angepisst. Und dann beschließen sie an dem Abend, okay, wir warten noch einen Tag, wir machen das erstmal, von dem Schock müssen wir uns alle erholen. Das war ja war schon lebensgefährlich, war ganz knapp vor, das können wir heute nicht nochmal machen, da warten wir jetzt mal einen Tag, dann zelten sie da und wie es dann weitergeht, das könnt ihr dann selber lesen. Aber man checkt das halt ganz schnell, weil die sind viel zu schnell da.
Aber wir haben ja unseren Titel, das ist mir nämlich gestern Abend eingefallen, dachte mir so, hey, jetzt wo wir die zweite Schleife fahren, da kann ich ja mal noch nachfragen. Liebe? Haben nur Liebe ich ins Spiel gebracht oder ist da auch ein bisschen Love Story drin?
Natürlich ist da Love Story drin. Das ist für viele dann auch ein Punkt, wo mal wieder darüber geredet wird, was man da Also ob die Methode die richtige ist, ob das der Liebe zuträglich ist, was sie da machen, oder ob die Liebe vielleicht nur entstanden ist, weil sie in einer solchen Situation sind. Also da entstehen schon einige Pärchen, bleiben auch nicht unbedingt zusammen. Zwei Mädels setzen sich kurzzeitig ab und kommen dann auch wieder und erleben da auch eine Menge lustiges Zeug. Also es ist viel Liebe im Spiel, die dadurch entsteht, dass die Situation so grotesk ist. Also das kennt man ja, dass in Ausnahmesituationen entstehen große Gefühle.
Ja.
Und wenn du mal mit dem Bus auf eine Klippe zugerast bist und im letzten Moment der Bus angehalten hat, dann weißt du wahrscheinlich, wie es ist, mal extreme Gefühle zu haben.
Also ich bin ja mal
eine Du bist schon mal mit
Nee, ich habe ja mal eine Südamerika-Tour gemacht und da stand in dem Reiseführer, das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, so ungefähr, prüfen Sie die Reifen und den allgemeinen Zustand des und ob der Fahrer nüchtern ist. Da habe ich mir auch gedacht, so was ist das für ein Top-Tipp? Gehe ich zum Fahrer und sage, hauch mich einmal, mal an oder was? Einmal
und die Reifen hier, das geht so auch nicht. Das
ist, dann ist man aber durch, ich meine, da sind ja die Anden durch krass gebirgiges Ding gefahren, wenn da die Bremsen nicht tun, was ich ja nicht sehen kann als Nicht-Automechanikerin, ist man dem ja völlig ausgeliefert. Und das Krasse ist, dann fährst du so durch diese Berge und der gibt schon Gas, das sind ja auch nicht irgendwie markierte Straßen oder so. Und die verunglückten Busse, die liegen da halt rechts und links. Dann sind die ausgebrannt, ausgeräumt, irgendwas. Also jetzt nicht massenhaft, aber also auf diesem Trip, den ich da hatte, habe ich bestimmt 3 ausgebrannte. Dann saß ich einmal, weil ich es natürlich super spannend fand, wenn so ein Doppeldecker, die haben schon auch, gut, das waren nicht die luxuriösen Busse in Bolivien und Peru. Dann sitzt du hinter so einer versprengten Scheibe, fährst da durch eigentlich geile Landschaft, dann liegen da die ausgebrannten Busse. Ich habe es ein bisschen auf dem Handy aufgenommen und dachte dann so, kann ich nicht meinen Eltern schicken, was denken die denn, was ich da für einen Trip mache? Und ich habe es nachher selber gelöscht, weil ich eigentlich ganz schön froh war, dass da nichts passiert ist.
Okay, apropos passiert. Ich habe ja schon angeteased, dass es große Neuigkeiten im Schuss vom Buchkosmos gibt.
Aber ich dachte, du zitierst jetzt wieder einen meiner Briefe.
Liebe Selma,
ja.
Wo du gerade Busfahren sagst. Nee. Es gibt große Neuigkeiten. Und jetzt ganz besonders für unsere Zuhörenden im Overather Raum, im Kölner Raum. Also Sonja, Bodo, Linda, James und alle, die sonst noch zuhören. Ihr seid angesprochen jetzt.
Steffi Ole, falls Steffi ihr Bock Ole. Habt.
Ja. Am 26.10. werden wir unsere erste Live-Podcast-Show in Overath in der Buchhandlung Bücken machen. Zusammen mit dem Buchhändler Alexander Bücken, der mit dabei sein wird. Und wir werden euch unsere heißesten Büchertipps, unsere Krimi-Highlights und das Neueste vom Buchmarkt, weil das ist nämlich kurz nach der Frankfurter Buchmesse.
Genau, das ist die also absoluten News für den Herbst, würde ich sagen.
Wir kommen fresh mit with a couple full of books und werden live in der Buchhandlung Bücken in Overath in der Hauptstraße am 26.10. Das ist der 26. Oktober, ist ein Donnerstag um 19 Uhr. Wir werden euch damit eh noch ein bisschen auf die Nerven gehen und vor allem alle, die uns persönlich kennen, werden wir so lange triezen, bis die alle da sitzen. Am 26. Oktober um 19 Uhr in der Buchhandlung Bücken. Hatte ich schon gesagt, ne? 26. Nee,
sag mal, sind wir schon wieder in so einer Schleife? 26. Hattest du nochmal die erste Runde angehängt?
Ja, hatte ich schon mal. Hatten wir, ich glaube, das ist überlagert. Hatte ich gerade schon mal 26. Hatte ich schon mal gesagt. Hatte ich schon mal 26. Also am 26.10.
Ihr könnt auch mit dem Bus kommen. Und bringt eure Freunde mit.
Ja, alle mitbringen. Es wird eine Wahnsinnsveranstaltung. Es wird ein.
Und wenn ihr live mit uns danach ein Bier trinken gehen wollt.
Ja, dann machen wir das.
Ja. Ja. Würde ich sagen, die Möglichkeit ist gegeben.
Am 26. Oktober um 19 Uhr.
Wir freuen uns auf euch.
In der Buchhandlung Bücken, in Overath. Und um es jetzt noch für alle, die jetzt vielleicht am 26.10. um 19 Uhr keine Zeit haben, es wird im Dezember noch eine geben und danach, und jetzt haltet euch fest, setzt euch hin, nehmt euch an der Hand, schaut euch tief in die Augen, das war was anderes, lehnt euch zurück im nächsten
Verbotene
Jahr.
Liebe?
Ja, genau. Im nächsten Jahr.
Tiefes Verlangen?
Ja. Dreimal bitte mit Amarena.
Medium oder XL?
Durch.
Ah.
Im nächsten Jahr werden wir einmal im Monat in der Buchhandlung Bücken, die dieses, glaube ich, auch gesponsert hat, so wie oft wie ich Buchhandlung Bücken sage. Das ist wahrscheinlich gesponsert. Ich weiß selber nicht mehr. Es ist ja auch eine KI, die hier redet. Ich habe da keine Ahnung mehr.
Nein.
Einmal im Monat werden wir live unsere Podcast-Show in der Buchhandlung Bück in Overa.
Alter, ich glaube, du hast es schon erwähnt. Ja,
ich habe schon erwähnt.
Ich will noch eins meiner Lieblingszitate aus dem Buch bringen.
Aber nur, wenn es aus der Buchhandlung Bücken ist.
Nee, und das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber ich fand es trotzdem großartig.
Dann raus damit.
Wer nie wütend ist, kann sich nicht selbst aktualisieren.
Ja, erzähl das mal Word.
Mhm. Also, ein weiteres Update gibt's von uns, gibt's in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Alles klar. Bis denn und vergesst den 26.10. nicht in der Buchhandlung Bücken um 19 Uhr. Direkt hier um die Ecke bei Reifen Partner. Das war wieder was anderes. Also, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast weiter. Sagt euren Freundinnen und Freunden, wie toll es ist, uns zuzuhören.
Oder drückt halt bei Halt, wenn ihr irgendwo aussteigen wollt.
Genau. Und nicht vergessen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, außer am 26.10. vorbeizukommen. Dann bestellt die Bücher, wenn ihr sie haben wollt, am besten über unsere Affiliate-Links. Und wenn ihr aus dem Overrater Raum seid, ich glaube, ihr wisst, wo ihr sie kaufen könnt. Macht's gut.
Aber bestellt es trotzdem über die
Affiliate-Links. Für alle, die noch nicht wissen, wie das genau funktioniert, einfach auf den Link, dann leitet euch das Ganze zu Genial Lokal. Da könnt ihr eure Buchhandlung des Vertrauens, was natürlich im Overrater Raum die Buchhandlung bestellen, holt die da ab und wir kriegen einen kleinen Teil davon und können uns vielleicht ein neues Buch kaufen.
Ja, oder nach 100 Büchern eine Tasse Kaffee direkt gegenüber.
Oder das. Also.
Crazy World. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schuss vorm Buch.